Crew, Pause, Talk.
Und deshalb ist die intrinsische Motivation so wichtig. Zu sagen, ja, ich genieße dieses, dass von außen auch noch so ein Push kommt, kann auch die Familie sein, die sagt, geh zum Reiten. Du bist heute gestresst, geh zum Reiten. Dann ist extrinsische Motivation, die eigentlich in dem Moment der intrinsischen zum Beispiel, ich würde lieber auf die Couch, entgegenwirkt und wo man aber dann merkt, ich reite doch gerne. Okay, ich gehe dahin.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pro Horse Talk. Mir gegenüber sitzt Coach Nicole Maria Weimer. Hallo Nicole.
Ja, hallo meine liebe Linda.
Ich habe gerade überlegt, ob ich Coachie oder Coachinnen oder so sagen muss. Ich bin da noch nicht so firm. Ich glaube, es ist neutral,
Coach. Also Coach ist neutral und Coachie ist der gecoacht wird.
Okay, siehst du, gleich was gelernt am Anfang. Tipptopp. Ja, sehr schön. Wir haben uns ein bisschen indirekt über die Reiterei kennengelernt und du bist auch ein Instagram-Profi, der für alle behind the scenes, der Instagram-Profi bei Familie Ernst, der Emanuel und Elias Ernst, haben einen tollen Instagram-Account, dank dir, weil du sie da sehr unterstützt.
Vielen Dank.
Und ich kenne dich, weil deine Firma von dir und deinem Mann, Werbeagentur, hat mein schönes neues Logo gemacht. Da freue ich mich auch jedes Mal sehr drüber. Das ist ganz modern und up-to-date. Das habe ich seit 2 Jahren. Ja, und du bist ja Reiterin und bist auch mittlerweile aktiv bei uns in der Branche. Da gehen wir noch später on Detail rein. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Wo kommst du her? Wie bist du? Was ist dein Werdegang, dein beruflicher?
Ja, ich glaube, sehr spannend. Also ich bin als Kind groß geworden in einer Sozialwohnung mit fließend Kaltwasser in der Küche und Schimmel unter der Decke. Also wirklich sehr, sehr mittellos. Mein Papa war Fliesenleger und meine Mama war Hausfrau. Also klassische Arbeiterfamilie. Ich war als Mensch immer sehr neugierig. Also ich habe mich immer weiterentwickelt, ohne mich weiterentwickeln zu wollen. Es ist passiert, weil ich immer mit Neugierde und Interesse an Menschen und Themen rangegangen bin. Habe dann eine Banklehre gemacht, die ich total ätzend fand. War überhaupt nicht meine Welt, aber ich habe es durchgezogen. Habe dann Biologie studiert, das ist dann eher schon mein Coaching. Musste es aber abbrechen, weil ich zu wenig Geld hatte, weil ich getanzt habe. Also ich war damals Tänzerin und habe dann irgendwann meinen Mann dort auch kennengelernt. Und zusammen sind wir dann Profis in den lateinamerikanischen Tänzen geworden. War auch Dritte der deutschen Profimeisterschaft und bin dann durch die Welt gesegelt mit dem ganzen Tanzen. Spannend war, wieder neue Kulturen kennengelernt, andere Eindrücke gewonnen und das ist was mich im Leben total antreibt. Dann haben wir die Agentur gegründet und irgendwann habe ich gedacht, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, aber es muss ja mehr als alles geben. Also habe ich begonnen, mich Richtung Coaching weiterzuentwickeln nach einem Burnout, was ich selber hatte. Habe gesagt, ich will mehr über Mensch sein, über die Arbeit des Unterbewusstseins. Was ist Bewusstsein, was ist Unterbewusstsein? Wie kann man es selber in die Hand nehmen, lernen? Und bin jetzt mittlerweile dann auch zum Reiten gekommen. Bin selber Reining-Reiterin, stehe auch bei Ernstes und habe da im Endeffekt auch begonnen, an Pferden zu coachen und dann festgestellt, dass die Selbstführung mein Thema ist. Also auch wenn ich Vorstände von Konzernen coache, was ich tue, auch Einzelunternehmer coache, dann komme ich immer wieder da an, dass ich sage, die Menschen müssen lernen, bei sich selber anzufangen, sich selber besser zu verstehen, gewisse Themen zu durchdringen und daraus dann ihr Leben selber zu gestalten. Mhm. Und das ist im Reiten genauso. Mhm. Also wenn ich Probleme habe, da kommen wir gleich drauf, auf dem Pferd, dann liegt das nicht unbedingt in dem Moment am Pferd mit mir begründet, sondern die Gründe sind eigentlich woanders. Und so kam ich halt auf die Idee zu sagen, hey, ich bin selber Profisportler gewesen, ich bin immer noch Leistungssportler, ich mache Bodybuilding, gehe da auch auf Wettkämpfe, gehe auch auf Reitshows, Reitturniere und habe gesagt, okay, warum verknüpfe ich das nicht mit dem Sport, mit dem Reiten? Weil es war immer bei mir dieses Thema mentale Arbeit, auch als Sportler schon. Ja, und jetzt versuche ich das halt auch an andere Menschen heranzutragen, die dann eben auf dem Pferd sitzen und sagen, holla, ich merke da was.
Ja, sehr schön. Da müssen wir nochmal kurz nach vorne einsteigen. Und zwar, du hast gesagt, du hast die Banklehre gemacht, wahrscheinlich aus Vernunftgründen damals nach der Schule,
genau,
oder?
Genau, und meine Mutter war der Vernunftgrund, weil die sagte, mach was Ordentliches. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, ja, was denn? Dann sagt sie, mach doch eine Banklehre. Und ich habe damals bei der Sparkasse Köln gelernt, was ich gehasst habe. Und das ist, ich bin so ein Freiheitsmensch. Mhm. Ich liebe frei zu sein. Ich will meine eigene Entscheidung treffen. War diese öffentliche Dienststruktur, es war für mich die Hölle. Also ich durfte mich nur so und so kleiden. Ich durfte die Haare nur so und so haben. Das war damals in der Bank noch so. Und ich habe nach 3 Jahren gesagt, auf keinen Fall mache ich das mehr. Habe, als sie mich an die Kasse setzen wollten, gesagt, hier ist meine ID-Card, vorbei damit. Und habe aber dann spannenderweise durch mein abgebrochenes Biologiestudium musste ich ja wieder arbeiten. Und dann habe ich durch die Bankausbildung 7 Jahre bei einem Broker gearbeitet. Da habe ich dann meinen Job gefunden und das war echt eine tolle Zeit. Habe ich viel, viel auch über Männer gelernt, weil ich mit 5 Männern zusammengearbeitet habe. 7 Jahre, das war eine gute Lehre für mich, definitiv. So kam das, ja.
Sehr schön, sehr schön. Aber es, im Endeffekt hat es dir, retroperspektiv gesehen, wahrscheinlich gut getan, da Strukturen und Sachen zu machen und durchzuziehen, was ja sehr lohnenswert ist. Ne? Mhm. Und dann halt rauszufinden, was man will. Würdest du denn selber sagen, du musstest ja, so wie sich das anhört, alles für alles hart arbeiten, was du bekommen hast, bist du dankbar, dass du nicht extrem privilegiert aufgewachsen bist? Also, dass du immer dafür arbeiten musstest, was du möchtest?
Total spannend. Ich habe noch vor 2 Tagen wirklich ein Gespräch gehabt darüber. Und ich habe gesagt, bei allem, was ich um mich herum habe, und es ist eine schöne Welt, die ich um mich herum aufgebaut habe, ich könnte jederzeit zurück. Weil ich mich nicht über mein Umfeld definiere, sondern über das, wie es mir mit mir selber geht. Mhm. Also, ich könnte wieder in eine Sozialwohnung. Ich würde mir trotzdem meine Blumen hinstellen, wäre glücklich, weil ich mit mir selber im Reinen bin. Ja. Und ich glaube, ich könnte das überall. Ich fühle mich aber wohl da, wo ich bin. Thema Struktur. Und ich brauche so einen Hafen, eine Struktur, woraus ich dann starten kann. Ja. Ich habe selber ADHS, vielleicht auch ganz spannend. Das heißt, ich sehe ja überall Inspiration und muss mich eher strukturieren, nicht überall dann die Inspiration zu nehmen und nicht so ein bisschen auszuufern. Ne? Das ist immer die Gefahr bei mir. Oder Dinge liegen zu lassen, die eigentlich von der Struktur wichtig wären, dass ich sie mitnehme. Also deshalb... ich bin privilegiert im Leben, das weiß ich, und da bin ich sehr dankbar für. Dankbarkeit ist ein großes Thema, Demut ist ein großes Thema. Aber ich könnte jederzeit zurück, mich wieder kleiner setzen. Nur meine Pferde würde ich nicht abgeben wollen. Ist so, ist wirklich so. Da hänge ich ganz toll dran, das gibt mir sehr viel.
Wie bist du zum Pferd gekommen?
Ich hab als Kind mal geritten, also klassisch, ganz normal. Mein Vater hatte Pferde, dann kam die Trennung meiner Eltern, dann kam aber von meiner Seite auch die Trennung zu meinem Vater, weil er ein paar nicht so coole Dinge gemacht hat. Und dadurch war das komplette Thema Reiten weg. Und irgendwann war mein Sohn dann da, der mittlerweile 21 ist und so nach 3 Jahren, ich wollte wieder Sport machen, ich war ja Sportlerin. Und dann habe ich die Nachbarin gefragt, was man denn so macht. Ja, und dann hat die gesagt, Westernreiten. Und so bin ich da hingekommen. Und witzigerweise hatte ich dann irgendwann am Anfang auch eine Reitbetreuung an einer Stute, die ein Cat-Sled-Tochter war.
Alter Hengst.
Weißt du das noch? Genau, genau. Ja, ja, da ist auch wieder irgendwo kreuzen sich da auch wieder Wege. Ja, also so bin ich zum Reiten gekommen. Und dann, ja, dann lernt man Trainer kennen, dann lernt man irgendwie Menschen kennen, wo man sagt, da finde ich es gut. Und dann musste ich aber mein Pferd verkaufen, weil wir die Agentur aufbauen wollten. Und wo kann man Geld sparen, kam die Frage von meinem Mann. Ich sagte, am Pferd, Pferd verkauft. Am Ende kam aber dadurch mein Burnout, weil ich einfach nichts mehr für mich hatte. Ich hatte dann bin nur noch funktional gewesen für die Agentur. Mhm. Und deshalb würde ich auf meine Pferde nicht mehr verzichten. Mhm. Also egal was wäre, würde ich weniger essen, egal. Ich würde nicht mehr darauf verzichten wollen.
Was würdest du sagen, geben dir die Pferde so?
Die geben mir Ruhe, die geben mir Fühlen. Also ganz viel dieses mich selber fühlen. Durch mein Reiten habe ich ja viel mit Takt und so zu tun und einem Partner, den ich ja auch fühlen muss, um mich selber auch in Balance zu bringen, die bringen mich in Balance. Also Balance, fühlen, Ruhe. Ich mag es total gerne, mich auf die Weide zu setzen und einfach zu gucken auch teilweise. Ne? Es ist so. Und das ist auch das, was meine Coaches, wenn die zu mir kommen, sei es Vorstände von Konzernen, auch empfinden, dass die Zeit so ein bisschen stillsteht und sie einfach mal sein dürfen. Also keine Leistung bringen müssen, keinen Erfolg generieren, sondern die dürfen einfach sie selber wieder sein. Das hat man heutzutage kaum noch. Ne? Man hat ja immer irgendeine Rolle.
Ja, ich sag immer, wir haben viele Unternehmer bei uns am Hof, die auch reiten freizeitmäßig und die machen dann Yoga auf dem Pferd, weil ich glaube, durch das Pferd bist du im Hier und Jetzt. Du musst ja immer schon ein bisschen aufpassen, ein gewisser Sicherheitsfaktor. Und wenn du guter Reiter bist, musst du mit Gefühl reiten. Also du musst hinfühlen. Und dann lässt man vielleicht auch mal die Firma zu Hause, weil man sich auf sein Pferd konzentriert, oder?
Ja, ich glaube, das Hier und Jetzt, das ist es. Also das merke ich auch, wenn ich auf dem Pferd bin, sind alle Gedanken nur dort. Mhm. Also die denken nicht an, ich sag jetzt mal, Einkaufsliste oder welche Aufträge muss ich morgen, was ist für ein Termin. Ich habe auch schon einen Termin vergessen, weil ich auf dem Pferd saß, weil ich da so im Hier und Jetzt bin. Und das ist das, dieses Fühlen im Hier und Jetzt sein und einfach mal, ja, ich meine, Pferd akzeptiert einen ja erstmal so, wie man ist. Da können Konflikte aufkommen zwischen Pferd und Reiter. Das ist ja mit Menschen auch. Aber grundsätzlich sind die erstmal dazu bereit zu sagen, hey, wer bist denn du? Und deshalb kann ich authentisch sein auf dem Pferd, immer. Bin ich eh. Es gibt Menschen, die verstellen sich auch in ihren Rollen. Aber diese Authentizität im Hier und Jetzt sein, das ist ein ganz großen Benefit, den die Pferde geben, finde ich. Ja,
ja, und mit dem Pferd interagieren und auch hinfühlen, wie die Antwort ist vom Pferd. Ne? Das ist ja, wir kennen es alle. Ich hatte gerade die letzte Folge mit der Ute Holm. Und sie hat gesagt, das Handy macht was mit uns Menschen, weil wenn man am Turnier ist und in der WhatsApp-Gruppe sieht, zu Hause ist der Strom kaputt oder der Sound kaputt oder ein Pferd verletzt, dann ist man ja gedanklich nicht da. Dann ist man ja wo man gar nicht sein muss. Aber das ist ja dieser große Begriff Mental Load. Ne?
Ja, ja, das ist es. Und wenn man sich dann überlegt auch, dass einfach Ja, also vielleicht ist es ein guter Begriff, so eine kleine Insel da aufbauen kann und sagen kann, ich habe auch zuletzt im Mentalcoaching, habe ich ganz klar einer Reiterin gesagt, sie soll in Stille reiten. Kein Gespräch führen. Sie soll vorher dem Stall sagen, pass auf Leute, ich spreche heute nicht mit euch. Sie soll ihre Smartwatch ablegen, sie soll ihr Handy wegtun und wirklich nichts sagen. Und einfach wirklich im Hier und Jetzt sein und das fühlen. Und das hat also für sie extreme Auswirkungen, positive Auswirkungen gehabt. Das ist dieses, sie lädt sich mental wieder auf und plötzlich kommen wir wieder ins Fühlen. Und diese Handys ist ja mehr andere Sinne, ne? Also dieses Fühlen geht ja weg. Man hat ganz viel über die Augen. Mhm. Wir Menschen verarbeiten 75% aller Informationen über die Augen. Wir sind Augentiere. Mhm. So, aber dieses Haptische, dieses mal schmecken, den Sand zwischen den Zähnen fühlen, also das Hören, das Schnauben des Pferdes, das fällt ja komplett weg, wenn Menschen auf dem Pferd sitzen. Ich meine, ihr müsst es teilweise aus beruflichen Gründen machen. Bei Ernst ist es ja auch so, dass die in dem Moment schon mal in den Reitpausen aufs Handy gucken oder Kundengespräche führen. Aber wir Freizeitreiter haben ja das große Glück, dass wir es nicht müssen. Also lade ich auch jeden ein, und du als Trainer sicherlich auch, mach dich frei mal in der Zeit, wo du hier bist davon. Die Welt wird sich weiterdrehen, auch ohne dich und auch ohne dein Handy. Und das ist ein großen Benefit, den wir uns, wenn wir das Bewusstsein bekommen, weil darum geht es ja im Endeffekt, uns eigentlich selber ins Leben holen können, wenn wir von Dingen loslassen. Und viele Menschen denken, wenn sie was verändern wollen, müssen sie etwas reinholen ins Leben. Nee, sie müssen loslassen von Dingen. Also der erste Schritt zur Veränderung ist immer, lass doch das mal sein. Und dann schafft man plötzlich durch lass mal sein, entmüllt man sein Leben und schafft wieder Raum für wertvollere Dinge. Aber das ist eigentlich Step 2. Step 1 ist, aufräumen. Lass mal sein. Schmeiß mal das Sommerkleid weg von jetzt.
Ja, genau. Den Ballast abwerfen. Ja. Ja, dann interessiert mich ja total deine auch Tanzkarriere. Also, wie wird man Tanzprofi? Wie oft muss man trainieren und kann man davon leben?
Nee. Also ganz, ganz viel, aber nein, kann man nicht von leben. Also heutzutage vielleicht, aber ich fange mal vorne an. Also zum einen ist es so, man muss natürlich die Leidenschaft haben, wie für alles im Leben. Man muss sagen, irgendwie triggert mich das gerade positiv, ne? So, hey, das macht mir Freude, das macht mir Spaß. Wo wir beim Thema Disziplin und Motivation wären. Aber das ist halt, erstmal muss die intrinsische Motivation da sein. Da zieht es mich hin, das will ich machen. Ich war in der Tanzschule mit 15 Jahren, also recht spät sogar für so eine Turniertänzerin, habe meine ganz normalen Kurse gemacht. Und dann gab es so eine Vorturnierklasse da. Und ich bin immer ein Mensch gewesen, ich mag mich fordern. Ich bin so ein Challenger. Also ich mag es einfach zu sagen, ich fordere mich, weil am Ende des Tages entsteht dadurch Entwicklung und das treibt mich total an. Ich mag es, mich dauerhaft zu entwickeln. Ich finde es toll. Und dann gab es diese Vorturniergruppe und da war der beste deutsche Tänzer, der Ralf Lepene, auch mein Trauzeuge, der hat die praktisch geleitet. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, Nicole, ich sehe dich eigentlich gar nicht in der Tanzschule. Du bist was, irgendwie, du strahlst was aus, du bewegst dich toll, du hast ein gutes Gefühl. Komm doch mal in meinen Tanzsportclub. So kam der Schritt dahin. Ja, und dann bin ich damals mit meinem Partner, der mein erster Mann war, bin ich praktisch dann zu ihm. Und so kam es zu den ersten Turnieren. Und dann ist wieder diese intrinsische Inspiration und ich will mich weiterentwickeln. Und so kam Step by Step halt der zweite Tanzpartner. Nachdem die Ehe gescheitert wurde nach 8 Monaten, habe ich mich scheiden lassen. kam mein zweiter Tanzpartner und dann irgendwann kam ein Mann, mit dem ich halt praktisch wirklich diese Erfolge dann generiert habe.
Und wie oft muss man dann die Woche trainieren?
Oh, ich bin 7-mal die Woche 5 Stunden am Tag neben dem Job auf der Fläche gewesen. 3 bis 5 Stunden.
Boah, Wahnsinn.
Ja, also im Endeffekt ist es wie mit jeder Sportart. Gibt so diesen, was heißt, gibt den Satz, den habe ich jetzt so für mich gesagt, keine Zeit heißt kein Interesse. Wenn ich sage, da habe ich keine Zeit für, liegt das ja nur daran, dass ich kein Interesse habe. Es geht auch um Beziehungen, ne? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Mhm. Ja, ne? Ich nehme mir bewusst keine Zeit für einen Menschen, ich nehme mir bewusst keine Zeit für einen Sport, für ein mich um mich selber kümmern. Dann ist aber auch das Interesse in diesem Thema nicht besonders groß. So, und ich habe mir die Zeit einfach genommen und ich habe dann teilweise nachts trainiert und habe dann nur 3 Stunden geschlafen und ich fand's super. Ich meine, du kennst das selber, Linda, fahr nach Kreut, viel Spaß beim Abreiten mit 10 Pferden oder so, schlafen tust du da auch recht wenig. Ja, dann hast du deine Schüler noch und so, es ist ein anderer Rhythmus.
Ich nenne es immer positiven Stress.
Ja, genau. Genau. Das ist für euch Stress.
Das ist kalkulierbar, das ist absehbar und dann macht man das auch gerne, weil sonst fürs Geld macht man auch unseren Job nicht. Ne? Dafür ist es im Verhältnis von Stunden, wenn es gegenrechnet ist, nicht gut genug bezahlt. Genau. Aber wir machen es halt, weil wir es gerne tun. Ne?
Weil die Leidenschaft dahinter ist. Und so war es beim Tanzen halt auch, weil ich dann für mich gesagt habe, alles klar, ich will das, ich mache das. Und ich habe dann halt trainiert. Bin ich freitags vom Arbeiten ins Auto nach England gefahren, mich im Auto schon geschminkt, das Turnier getanzt, Sonntagabends zurück und mich um 6 Uhr am Schreibtisch im kompletten Turnier-Ornat noch absetzen lassen. Den Jungs war es egal, weil wir hatten keinen Kundenverkehr. Ich habe mal mit Giovanni Elber gesprochen, der hat ja bei Let's Dance mitgemacht, ne? Mhm. Und der hat gesagt, es war die härteste Sportzeit seines Lebens, mhm. weil bei Bayern hat er immer anderthalb Stunden trainiert, dann kamen die Eiswanne und die Masseure, mhm. und das gibt's halt nicht bei den Tänzern. Also es ist ähnlich wie bei den Reitern, ne? Das gibt's nicht. Und er hat 7 Kilo in 2 Wochen abgenommen, weil er mal 3 bis 5 Stunden jeden Tag auf der Fläche stand. Mhm. Das kannte er nicht so. Mhm. Und das ist halt so. Und ich sag mal, wenn man im Reitsport zum Beispiel ist, ist es ja auch so, du investierst halt extrem viel Zeit. Also wenn ich meinem Mann sage, ich bin 2 Stunden im Stall, bin ich nach 6 Stunden wieder da. Ich meine, das ist halt so, ne? Und damals, und verdient tust du, wir haben damals gar nichts verdient, weil es gab noch keine Fernsehsendungen, außer die Turniere. Mhm. Im Endeffekt hast du dadurch verdient, dass du mal eine Show getanzt hast, 2-mal im Jahr. Mhm. Aber das war dann, also kein Verdienst. So ein Kleid hat schon 1500 Mark damals gekostet, 3000 Mark gekostet.
Ja. Ja.
Also eigentlich hast du alles, was du hattest, da reingesteckt.
Ja, ja, ja. Okay. Und da warst du ja dann ein Newbie, also du sagst, du bist ehrgeizig und willst lernen, das geht mir genauso, aber das Erste, was man ja lernen muss, egal ob jetzt Reitsport oder wahrscheinlich Tanzen, ist verlieren, im positiven Sinne. Oder bist du da schon immer Realist gewesen, ich bin Newbie, ich bin froh, wenn ich gut bin und mich entwickle?
Also ich glaube, das Thema Frustration ist wichtig, das kann man total dabei lernen. Ich finde das auch heutzutage sehr schwierig, wenn ich in manchen anderen Sportarten gucke, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel Fußball sehe, jedes Kind kriegt heutzutage, jedes 6-jährige Kind auf dem Fußballturnier eine Medaille. Und dann denke ich immer so, nee, das ist nicht okay, weil natürlich leisten die alle, aber am Schluss ist einer halt immer der Beste. Mhm. Und der darf dann auch die Trophy hochhalten. Ne? So, das finde ich heutzutage ein bisschen weich. Und ich bin so eingestellt, dass ich als Newbie so lange lerne, bis ich sage, jetzt bin ich bereit, um den nächsten Schritt zu gehen, jetzt will ich mich messen.
Mhm.
Weil das ist ja, also unsere Turniere sind ja Messen. Ich will mich messen, wo stehe ich.
Mhm.
Und mit der Info gehe ich dann wieder nach Hause. Das heißt, es ist im Endeffekt die Betrachtungsweise, ist es für mich ein Scheitern oder ist es ein Wegstein, auf dem meine Entwicklung hin zum.
Mhm.
Dafür muss ich aber vorher mein Ziel auch haben.
Mhm.
So, und wenn ich jetzt Freizeitreiter zum Beispiel bin, kann ich ein ganz anderes Ziel verfolgen, als jetzt du, der Europameister werden möchte oder ich, der vielleicht mal ins Finale kommen möchte. Mhm. Ich akzeptiere dann das Scheitern als wichtigen Learning für den Weg, den ich gehen möchte. So würde ich es, glaube ich, formulieren. Mhm. Ja.
Ja, im Endeffekt hat man immer die Analyse, das klappt nicht, also muss ich daran arbeiten. Ne?
Ja.
Aber wenn man realistisch in der Selbsteinschätzung ist, das haben wir natürlich viel bei den Sportreitern, die es leider nicht sind, weil sie einfach zu Hause klappt es vielleicht 80% und am Turnier messen sie sich mit den Guten und wollen dann auf einmal 95% und dann kommen 60. Ne? Aber ich finde auch das Wort Scheitern schon sehr hart, weil nur wenn man nicht gewinnt, ist man ja nicht gescheitert.
Genau.
Das ist ja, im Endeffekt geht es ja immer darum, sich zu verbessern und zu entwickeln und Analyse zu betreiben. Das klappt gut, das klappt schlecht, das muss ich noch mal erarbeiten.
Mhm.
Und das ist ja ganz normal. Also
das
gewinnen kann
Leben.
Immer nur einer.
Das
genau,
ist das, Leben, ne?
Das ist der ganz normale Prozess.
Und wenn man dann Scheitern mal durch Lernen ersetzen würde, wäre es vielleicht auch angenehmer, ne?
Genau.
In
genau.
dem Moment. Und es ist ja auch was, zu Hause trainiere ich alleine und plötzlich gehe ich auf eine Show oder auf ein Turnier. Und dann sind da noch 20 Konkurrenten und die haben ja auch alle ihre Hausaufgaben gemacht. Also alleine da ist ja die Relation zu Hause in meinem safen Rahmen, in der safen Umgebung. Und das ist das, was ich auch den Reitern immer erkläre, wenn ich mental mit denen umgehe. Ein Turnier ist eine Gefahrensituation für das Pferd und auch für uns Menschen. Weil unsere Höhlengehirne sagen, hier ist nichts normal. Das ist Unterbewusstsein. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, das Unterbewusstsein mal bildlich machen wollen und sagen, okay, ich habe 11 Kilometer Tunnel vor mir, das ist dunkel, und ich sage, okay, das ist jetzt die Addition von Bewusstsein und Unterbewusstsein, dann ist unser Bewusstsein, Achtung, von den 11 Kilometern 15 Millimeter. Das heißt, das Unterbewusstsein übernimmt ja eigentlich. Also freier Wille ist relativ.
Vor allem in Stresssituationen. Ne?
Absolut. Dann kommt man unsere Amygdala, unser Stress- und Erregungszentrum da oben und sagt so, jetzt mal alles logisches Denken abschalten, weil jetzt habe ich hier gerade Stress. Und dann kommt Adrenalin, dann kommen diese Hormone und dann sagt dein Gehirn, alles klar, ich muss jetzt total wach sein und zu Hause bist du total entspannt. So, und dann spürt dein Pferd das ja, weil das ja 1,5 Meter deinen Herzschlag hören kann, deine Hormone riechen kann, dass sich die Lage verändert, ist klar. Umso wichtiger ist es zu versuchen, sich mental durch Übungen oder auch durch ein Durchdringen seines eigenen Charakters und Verstehen in eine Lage zu bringen, wo ich sage, okay, ich bin wach, ich bin aufmerksam, aber ich bin nicht panisch oder ich bin noch handlungsfähig, weil da oben mein logisches Denken weiter funktioniert. Und ich muss lernen, diese 15 Millimeter, wenn ich die mal beschreibe wie eine Taschenlampe, die in diesen Tunnel reinleuchtet, die habe ich in der Hand. Und ich entscheide, leuchte ich die guten Dinge an oder leuchte ich die Probleme an. Also wenn ich morgens aufwache und sage, das wird ja, es regnet schon wieder. Ich meine, ihr freut euch, weil die Weiden wachsen, ne? Ist ja logisch. Allein die Betrachtungsweise. Es regnet schon wieder. Dann passiert Folgendes. Unsere Gedanken machen unsere Gefühle. Das heißt, ich werde mich ja schon schlechter fühlen, als wenn ich sage, cooler Tag heute. Mal gucken, was kommt. Und unsere Gefühle machen unsere Handlung. Also werde ich unsicher. ich bewege mich anders und. Und das hat natürlich in der Summe dann eine riesen Auswirkung. Und deshalb sind die Shows eine Sondersituation, wo man lernen sollte, auch zu Hause vielleicht schon mal so Situationen zu erzeugen, um dann nicht mehr ganz so sehr diese Alarmglocken im Kopf halt anzuhaben. Aber es kommt halt sehr oft aus dem Leben der Menschen und gar nicht aus der Reiterei, der Druck, den die sich machen. Das kommt von ganz woanders her. Das merke ich immer wieder im Mentalcoaching. Da kommen also Frauen, die 50 Tiere zu Hause haben, habe ich jetzt gerade gehabt, drei Kinder, zwei Katzen, Hunde, ein Mann, der sie null unterstützt, im Gegenteil, der sogar noch mehr Probleme aufwirft. Und ich sage zu dieser Person, sie soll 3x15 Minuten in der Woche alleine spazieren gehen. Smartwatch zu Hause und alles, dass sie sich mal wieder im Hier und Jetzt sein fühlt, was für Gedanken kommen da überhaupt. Und sie kommt nach Hause und der Mann macht ein Szenario auf, dass sie ihm fremd geht und sonst was alles, dann ist die Situation ihres Lebens zu viel für sie. Und dann kommt noch diese Sondersituation, jetzt kommt noch Show, das Hüllengehirn sagt, Achtung, Sondersituation, Gefahr, ich werde auch noch beurteilt, auch noch, wo soll sie das noch hinpacken? Also müsste sie eigentlich lernen, im Leben mehr bei sich anzukommen, um dann daraus Kraft zu schöpfen, zu sagen, hey, macht mir Freude, das macht mir Spaß und es ist schön, dass ich die Situation habe. Also man muss manchmal ganz tief ansetzen, um dann auch diese Veränderung hervorzurufen und dein Leben anders zu sehen.
Auf jeden Fall. Was mich auch interessiert, wir sind noch ein bisschen bei deiner Geschichte, und zwar, man kann ja sagen, also Reiten ist ja koordinativ höchst anspruchsvoll, und das ist ja beim Tanzen auch, das würde ich sagen, das ist eine große Gemeinsamkeit, oder? Dass man sich reflektiert und dann koordiniert und organisiert. Bei uns ist ja noch der Faktor Pferd, aber nur weil der Trainer brüllt absatztief, heißt ja nicht, dass ich den absatztief kriege. Ne? Also das ist ja wirklich, ist ja beim Tanztraining wahrscheinlich ähnlich. Man sagt Schulter zurück, was heißt denn Schulter zurück? 1 Zentimeter, 5 Zentimeter oder 10 Zentimeter? Ne?
Absolut.
Bei der Kommunikation. Und ich glaube, das wird viel unterschätzt bei uns, wie koordinativ anspruchsvoll Reiten ist. Ne?
Ja, vor allem, wir haben ja im Endeffekt, und das ist absolut wie im Tanzen, ich tanze ja nicht allein, ich habe einen Partner. So, wenn ich einen Rückwärtsschritt gehe und er führt die mir, wir führen das Pferd, manchmal führt das Pferd auch uns, je nachdem, wie viel wir übergeben an Führung, komme ich ja erstmal per se aus meiner Balance. So, das heißt, ich muss jetzt meine eigene Statik erstmal finden. Aber wie sieht denn die aus? Ist denn meine eigene Statik in mir schon okay oder ist sie nicht okay? So, was heißt, wenn ich zum Beispiel auf dem Pferd sitze und bin ein Mensch, der vorwärts beugend durchs Leben gehe, jetzt kommt noch Bewegung unter mir, dreidimensionale, ich verliere meinen Boden, dann ist das unfassbar koordinativ. Und wenn ich dann noch nicht mal das Gefühl für mich selber habe, was heißt denn für mich alleine schon, wie richte ich mich auf, wie soll ich es auf dem Pferd schaffen? Und das ist total parallel zum Tanzen. Also dieses Thema Balance und Rhythmik habe ich mir vom Tanzen absolut ins Reiten mit übergenommen. Und auch das Thema Isolation zum Beispiel. Ne? Also manche Leute galoppieren, haben dann Angst vor der Geschwindigkeit, halten sich am Zügel fest. Das heißt, da kommt ja der Bauch und dann halten die. Und in dem Moment kommen sie aber aus der Eigenbalance, das Pferd geht dagegen und schon ist, ne, ist dann Trouble in der Luft. Aber zu wissen, ich kann meine Arme isolieren.
Also einzeln bewegen.
Einzeln bewegen, ja. Ich kann einfach mal sagen, okay, ich kann zwar Spannung im Körper, aber meine Arme müssen deshalb ja nicht angespannt sein. Das ist natürlich was ich durch Tanzen total mitnehme. Also ich kann mich selber korrigieren. Ich kann mich selber korrigieren. Und weil das eben hochkoordinativ ist, weil ich aber als Tänzerin das alles gelernt habe. Ich
das Körpergefühl, ne, ja, wirklich genau. Hast. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Also Punkt 1 muss man das Bewusstsein schaffen und Punkt 2 muss man die Lösung haben. Punkt 3 muss man es umsetzen können. Ne? Das sind ja wirklich...
Absolut. Und man muss es dafür üben. Das macht dann die Wiederholung. Weil unsere Gehirne, also unsere Erfahrungen strukturieren unser Gehirn. Das heißt, es wird ja ständig umgebaut. Es ist immer in Bewegung, unser Gehirn. Und das heißt, wenn ich jetzt 50 Mal gerade gesessen habe, wird mein Gehirn irgendwann das abspeichern und so ist gerade. Und wenn ich dann gerade denke, bin ich in der Haltung. Wenn ich das aber einmal gemacht habe, das wird beim zweiten Mal erstmal nicht gelingen, weil da gar keine Strukturen angelegt sind. Also es ist total spannend.
Ja, das ist auch beim Pferdetraining, also diese... Wenn man ein Pferd zum Beispiel die Hinterhandwendung beibringen will, dann soll einen Schritt kreuzen. Das heißt, ich halte an und lasse es einen Schritt kreuzen. Dann mache ich im Idealfall, meiner Meinung nach, ein paar Sekunden Pause und mache das gleich wieder. Ein paar Sekunden Pause und mache das gleich wieder. 3-4 Durchgänge und dann versteht das Pferd, was ich von ihm will. Ja. Wenn ich aber das einen Schritt mache, eine Runde galoppiere und wieder anhalte, habe ich eine neue Übung. Ne? Ja. Also das ist ja wirklich, die Wiederholung macht die Routine, ein Bewegungsgefühl und da einen kurzen Zeitraum mit positivem Feedback, die Form von Pause ist mehrmals zu wiederholen, bis der Schüler oder der Reiter oder das Pferd das richtige Bild im Kopf hat. Ne?
Genau. Der macht jetzt, glaube ich, das Motorrad an.
Also man lernt durch Wiederholung, egal ob Pferd oder Reiter, egal ob Bewegungsmuster oder neue Sachen, also neue technische Tools, das ist ja, glaube ich, beim Tanzen das Gleiche. Ja. Ne? Sehr schön. Dann hast du gerade von dem Wort Balance gesprochen. Was verbindest du denn damit? Das ist natürlich auch ein sehr großes Wort.
Ist für mich ist auch was ganz Großes. Ich finde, das ist eigentlich zentraler Bestandteil des Lebens. Meist sind wir aus der Balance, weil sobald wir Überforderungen erleben, die uns über uns entwickeln lassen, die sind gut, sind wir nicht mehr im sogenannten Flow. Also der Flow ist eigentlich die Balance. Jeder nutzt dieses Wort, die wenigsten wissen, was es ist. Es bedeutet, dass die Fähigkeiten, die wir haben, also dass die Fähigkeiten, die Achse der Fähigkeiten, wenn man sich jetzt so eine X-Achse, Y-Achse vorstellt und wir haben die Fähigkeiten, die nach oben gehen und, nee, andersrum, wir machen die Anforderung, die nach oben geht, die Herausforderung und machen dann auf der X-Achse, auf der Parallelen zum Boden, nenne ich es jetzt mal, machen wir die Fähigkeiten so. Da, wo die Fähigkeiten den gleichen Wert haben wie die Herausforderung, sind wir im Flow. Das fühlt sich gut an. Das ist das, was wir können. Ja, jemand, der Native Speaker ist, dem fließt die Sprache so raus, ist ein Teil unseres Gedächtnisses, was sich mit Prozeduren beschäftigt, können wir easy, ganz easy, fühlen wir uns gut drin. Ist zum Beispiel, wenn wir auf die Weide gehen, der Trampelpfad der Pferde. Ist unsere Komfortzone. Und das ist extrem wichtig, dass wir das haben, weil da sind wir, da fühlen wir uns gut. So, da sind wir im Balance. Das ist da, wo wir im Balance sind und das ist wichtig. Zur Entwicklung selber müssen wir uns aber aus diesem Kanal rausbewegen und müssen in den Kanal rein, wo, wenn man jetzt wieder die Achse, die hochgeht, nimmt, ganz oben irgendwo eine Herausforderung ist und unsere Fähigkeiten aber ganz, ganz, ganz gering sind. Und in dem Moment entwickeln wir uns weiter. Das geht auch andersrum. Wir haben eine ganz geringe Herausforderung für unsere hohen Fähigkeiten. Ich sage es mal bei dir, weil das geht mal Schritt mit dem Pferd. Und sagst, ja, ist ja, mache ich nachts schlafen, überhaupt gar kein Problem. Kannst mich festbinden, schlafe ich ein. Da ist es so, da sind wir der Unterforderung. Die brauchen wir aber auch, damit wir am Ende des Tages mit Überforderung, Unterforderung und diesem Kanal immer wieder so eine Wellenbewegung in unserer Balance sind. Und Balance ist deshalb so wichtig, weil wir, wenn wir uns nur in die Überforderung begehen, einfach total ausbrennen. Also dadurch haben Menschen Burnout. Spannenderweise ist das so ein Begriff aus dem Berufsleben, ist aber eigentlich hat das ganz viel mit den zwischenmenschlichen, manchmal Beziehungen und so zu tun. Ich hatte ja selber so ein Ding und bei mir war es einfach Beziehungsarbeit, die ich leisten musste, die anders werden musste. Ich war viel zu funktional. Ich war eben nicht mehr in meiner Balance. Ich kann das funktional sein. Habe ich halt gelernt in meinem Leben, ist mir antrainiert worden. Da bin ich super drin, kann ich mich drauf verlassen. Aber wenn du ständig nur funktional bist und nicht mehr fühlst, nicht mehr bei dir bist, kommst du eben aus deiner Balance. Also Balance ist für mich dieses warme Gefühl im Bauch, sich sicher fühlen zu dürfen und zu wissen, alles ist gut. Und das muss sein im Leben. Das sollte jeder gut für sich prüfen, wie häufig er dieses Gefühl überhaupt hat. Und wenn er das kaum hat, dann sollte er gut überlegen, ob sein Leben so, wie er es gestaltet, sei es den Sport, sei es Privatleben, sei es Freundschaften, mit welchem Umfeld umgebe ich mich, ob das wirklich gut für ihn ist, für denjenigen. Ich gender nicht, sorry. Für ihn, sie, er, sie, es. Alles ich habe sie alle lieb.
Ja, also das ist ja, ich sage mal, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich glaube, es gibt das Problem, dass manche Leute andere für ihr eigenes Glück verantwortlich machen. Glück ist ja auch ein falscher Begriff. Es geht ja eigentlich um Zufriedenheit. Und du sagst ja, fand ich gerade schön, dieses Beispiel mit dem Weg. Also ein Weg, der vorgegeben ist, ist ganz einfach zu laufen. Wenn du abseits des Weges laufst, wird es anstrengend. Und da muss man sich selber drum kümmern. Und deswegen landen ja Menschen im Burnout, weil sie funktionieren über ihre Verhältnisse. Und irgendwann dann den Warnschuss von ihrem Körper bekommen, dass es nicht funktioniert. Oder der Psyche oder beides. Auch hier wieder ein ganz enges Thema. Also,
aber Balance ist toll. Und wenn man überlegt, jetzt kann man Balance in sich natürlich fühlen. Also sage ich, bin ich in meinem Menschsein im Balance. Aber am Ende ist es dann wieder das Gleiche auch aufs Pferd übertragen. Bin ich in meiner Balance oder falle ich nach vorne, kriege ich Schläge im Rücken oder so. Also wenn man wachsam ist. Ich finde, das Wichtige ist Selbstverantwortung, was du gerade gesagt hast. Also wirklich zu sagen, hey, ich packe mir mal in die eigene Nase. Was ist denn mein Anteil an der Situation? Und was könnte ich denn in mir ändern, damit die Situation anders sich gestaltet? Das ist Punkt 1. Und ich finde, das Zweite ist, dafür musst du aber erstmal Bewusstsein entwickeln, was du überhaupt tust. Ich sag mal, das beste Beispiel aus dem Reiten, leg deinen Schenkel zurück. Ja, der ist ja hinten. Guckst du runter, ist er nicht. Also das heißt, du hast ja gar kein Bewusstsein darüber, was dein Körper gerade tut. Wenn dir das bewusst ist, kannst du ins Fühlen kommen und sagen, okay, wie fühlt sich das an? Und dann sagen, ja, es ist ja mein Bein, ich bin dafür zuständig. Das ist nicht das Pferd, was gerade den Galoppwechsel nicht richtig nimmt. Es ist meine Hilfe, die nicht korrekt angelegt wird, weil ich in mir ein falsches Bild von diesem Thema Beines hinten habe. Ne? Das ist ja so ein Klassiker.
Ja, ja, und vor allem kriegt man, wenn du den Schenkel dann wirklich mal zurücknimmst, wie der Trainer es sagt, und das Pferd tut das dann, kommst du ja ins Fühlen. Genau. Das machst du am besten gleich 3-4 Mal, dann hast du es auch wieder besser abgespeichert. Ne?
Es ist sowieso im Leben, finde ich, auch was das Thema Balance angeht, ist ganz, ganz wichtig, seine Routinen zu überprüfen. Welche Routinen lege ich mir an? bin ich die, die morgens aufsteht und sich erstmal vom Leben mitreißen lässt, bevor ich mich um mich selber kümmere. Mhm. Mütter kennen das zu gut, wenn sie plötzlich Mutter sind. Von jetzt auf gleich hat man sein Leben an der Kreißsaaltür abgegeben und das Erste, was ich mache, ich kümmere mich ums Kind. Ich bin vielleicht bis mittags noch nicht geduscht. Geht es mir damit gut oder nicht? Nein, es geht mir nicht damit gut. Okay, dann möchte ich es ändern. Kann ich es im Moment ändern? Schwierig in der Situation, aber ich nehme mir fest vor, ab dem Zeitpunkt werde ich es ändern. Und das sind halt so diese Themen der Selbstverantwortung, des Selbstbewusstseins und einfach seine Routinen mal zu überdenken. Ist das, was ich jeden Tag tue, gut? Sind die Menschen, mit denen ich mich jeden Tag umgebe, tun die mir gut? Ja. Oder sind es Menschen, ich habe das durch Zufall gehabt, da war ich mit meiner Familie ein bisschen Billard spielen und da war so eine Tischtennisplatte. Und dann, ich bin wirklich nachher dahin gegangen, weil zwei junge Männer waren da. Und einer, den höre ich ganz laut zu dem anderen sagen, lass es am besten sein, hältst du eh nicht durch. Mhm. Und ich dachte nur, das ist kein Freund. Mhm. Weil der Freund würde sagen, wie kann ich dich unterstützen? Mhm. Also bin ich hingegangen und habe zu dem jungen Mann, zu dem anderen gesagt, was hast du denn vor? Sagt er, ja, ich will studieren. Und dann sage ich, überleg dir gut, wer deine Freunde sind. Mhm. Weil wenn er dein Freund wäre, würde er sagen, wie kann ich dir helfen? Mhm. Was brauchst du von mir, damit ich dich unterstütze? Mhm. Motivation, Zeit, kann ich dir irgendwie, keine Ahnung, da und da Zeit abnehmen und so. Und das ist auch was zu überlegen, welche Routinen habe ich in meinem Leben und mit welchen Menschen umgebe ich mich. Mhm. Ist der Trainer der Richtige für mich?
Ne? Genau, muss passen. Ne? Muss man auf sein Bauchgefühl hören, ne? Und nicht nur auf seine Freundin, die das empfohlen hat. Und da auch aufs Pferd. Tut mein Pferd das gut? Ne? Mhm. Wird es besser oder nicht? Mhm. Ne? Auch da, natürlich gibt es Rückschritte, das gehört auch nochmal dazu, und Entwicklungsschübe.
Absolut.
Aber ja, da finde ich das auch ein Riesenthema, ehrlich sein, sich auch mal trauen, Nein zu sagen. Nein, ich habe heute Abend keine Lust, mit Essen zu gehen. Und dann heißt gleich, du bist unhöflich, ne? Aber weil du weißt, hier, mein Energiehaushalt ist unten, ich brauche jetzt mal Ruhe. Ich muss mal einen Abend allein auf der Couch liegen und mal eine Runde chillen, ne?
Wobei das ja auch wieder die Frage des Umfelds ist, weil die Menschen, die wissen, dass du viel leistest, vielleicht in dem Moment, die sagen dann, okay, habe ich Verständnis für.
Genau.
Ne? Also ich habe jetzt im Moment auch eine Coachie, die ich jetzt wirklich regelmäßig begleite, und zuletzt war einfach das Thema da, du darfst zu dir selbst gut sein. Mhm. Also Frauen neigen unglaublich dafür, das liegt aber an unserer Genetik, sich um andere zu kümmern, dass es denen gut geht. Und darüber definieren die ihr eigenes Gutsein. Mhm. Es ist aber nicht korrekt. Mhm. Also es ist vielleicht korrekt für die Allgemeinheit, die funktionieren dann besser, aber denen geht es ja auch gut. Und das ist dann auch so oft, das, was du sagst, ja, nachher fühlen die, denken die, ich lehne die ab oder so. Da ist ganz schnell so ein Gedanke dahinter. Wichtig ist aber zu sagen, nee, mir würde es jetzt aber gut tun, mal zur Ruhe zu kommen. Aber da ist natürlich ein Leben vorher gewesen, was dahin geführt hat, dass das eine Meinung ist von der Person. Und da sind ja auch Glaubenssätze dahinter. Vielleicht ist eine Mutter gewesen, die immer für alle da war. Und wenn du als Kind etwas beobachtest, filtert dein Gehirn in dem Moment das ab, als so funktioniert Leben.
Prägen, ne?
Prägend. Total prägend. Und das zu durchbrechen, da musst du erstmal ein Bewusstsein entwickeln dazu, was tue ich denn überhaupt? Ich gehe ja immer mit, obwohl ich keine Lust habe. Warum tue ich das? Ja, ich mache es, um dazuzugehören. Das ist wie bei einer Pferdeherde. Mhm. Du willst ja nicht ausgegrenzt sein, weil soziale Gemeinschaften geben dir Sicherheit irgendwo. Und das ist der Preis, den du dann dafür bezahlst. Und auf der anderen Seite dann aber zu merken, das stresst mich. Und das Durchatmen wäre jetzt wichtiger gewesen, weil da hätte ich am nächsten Tag wieder mehr Kraft vielleicht für diese Gemeinschaft, Familie, was auch immer gehabt. Das ist schon echt eine harte Aufgabe dann, ne?
Und da sind wir ja auch in echt evolutionsbedingt, rudimentär, auch unterschiedlich zwischen Mann und Frau, total, Mensch und Pferd. Dann denken ja mal, das ist sexistisch. Nein, es ist so. Es ist ein Unterschied.
Es ist so. Also Männer, wir haben immer noch, ich sag mal, wir meinen ja heutzutage, wir müssen alles direkt in 3 Wochen verändern. Das macht keine Evolution. Die Evolution macht es nicht so. Die Evolution lässt sich Zeit, die Veränderung hervorzurufen. Und wir haben alle noch, ich nenne das immer so, unser Höhlengehirn. Das sieht man schon am Shoppen. Wie gehen Frauen shoppen, wie gehen Männer shoppen. Männer wissen, die Hose passt, da gehe ich hin, die gehen geradeaus rein, legen den Dino, kommen raus, sind erfolgreich, gehen nach Hause, essen, schlafen und weiter geht's. Mhm. Ne? Deshalb ist auch bei Männern ist zum Beispiel ein Riesenthema oder 2 Riesenthemen, worauf die ihr Leben aufbauen. Und das ist Arbeit und das ist Sex. Mhm. Das ist wie in der Pferdeherde. Der Hengst ist dafür da, zu verteidigen, also zu arbeiten oder zu vermehren. Mhm. Und es ist immer noch da. Mhm. Und wir Frauen waren früher in der Höhle immer die um alle sich gekümmert haben, wenn der Mann weg war. Das heißt, wir haben Pilze gesammelt, wir haben Beeren gesammelt, wir haben Feuer gemacht, wir haben uns um die Alten gekümmert, wir haben uns um die Kinder gekümmert. So gehen wir shoppen. Wir lieben die Ständer, wo reduziert draufsteht. Mhm. Wir wühlen sie durch. Mhm. Ja, so. Und da bin ich völlig bei dir. Also bei allem, was wir versuchen gleich zu machen, ich meine, wir würden sonst auch gleich aussehen, körperlich, wenn wir gleich sein sollten. Mhm. ist es einfach so, dass es gab eine Studie, da hat man Menschen in einen weißen Raum gestellt und hat gesagt, okay, du bleibst jetzt hier eine halbe Stunde mit dir alleine und dann holen wir dich raus. Mhm. Und dann wurde draußen ein Fragebogen aufgefüllt, woran hast du gedacht? Mhm. Und es waren ganz klare Unterschiede zwischen Mann und Frau. Mhm. Männer haben an Arbeit, Sport und Sex gedacht, mhm, und Frauen haben daran gedacht, ob sie die Beziehungen nicht zu ihren Mitmenschen verbessern, ob sie das Falsche gesagt haben, falsch reagiert haben und. Mhm. Das heißt, wir haben eine hohe emotionale, soziale Komponente, mhm, und Männer haben eher immer noch dieses leistungsorientierte Leben, weil Sport ist Leistung, mhm, Sex ist auch Leistung, mhm, und Arbeit ist Leistung. Mhm. Und wir sind emotionaler unterwegs, das ist so. Mhm. Und deshalb ist es auch spannend, deshalb machen sich Männer oftmals in einem Turnier gar nicht so einen Kopf wie Frauen. Mhm. Ist so. Mhm. Und das zu verstehen und auch zu sagen, okay, das ist einfach so. Aber wie kann ich da mit meiner Frau sein? Es gibt Frauen, die haben einen sehr hohen maskulinen Anteil. Ich bin sehr pragmatisch zum Beispiel, sehr emotional, aber trotzdem pragmatisch. Dann gibt es Männer, die haben einen hohen femininen Anteil, die fühlen viel. Mhm. Aber das Gros, wenn man eine Statistik macht, ist immer noch so. Mhm. Es gibt diesen Unterschied und das hat auch Sinn. Sonst wird die Evolution das ändern.
Mhm. Genau, das ist wirklich. Und das ist, das muss man berücksichtigen. Das ist bei Pferden genauso. Es ist ein Fluchttier, ne? Das hat kann Fight, Flight, Freeze oder Mode einschalten, ne? Und das muss man einfach wirklich berücksichtigen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, ne? Finde ich total spannend. Du hast das ja gerade schon so ein bisschen. Kannst du so ein bisschen Menschen kategorisieren?
In welche Richtung?
Ja, so interieur würde man beim Pferd sagen. Du hast ja gerade schon von emotional, pragmatisch. Mhm. Finde ich super spannend, weil ich persönlich würde mich als. Ich bin sehr rational, ich bin, glaube ich, wenig emotional, vor allem für eine Frau. Aber ich bin optimistisch, Gott sei Dank, dabei. Mhm. Ich glaube, das kann kippen, wenn du dabei noch pessimistisch sind. Mhm. Also optimistisch, pessimistisch finde ich ganz extrem, gibt es Menschen. Mhm. Dann rational, emotional. Mhm. Und je nachdem, welcher Mix und so, ist das ja auch wirklich auch immer wahrscheinlich bei dir jobtechnisch. Mhm. Kannst du es, du tust es ja wahrscheinlich unbewusst, dass du Menschen kennenlernst, genau, und ein bisschen kategorisierst.
Ja, natürlich, ne? Genau.
Damit du weißt, in welche Richtung du arbeiten musst. Und im Endeffekt musst du ja immer leicht ins andere Extrem arbeiten, oder? Damit sie sich entwickeln, oder?
Nee, ich muss die dahin führen, wo sie sind und dann das fühlbar machen. Mhm. Also ich bin da völlig bei dir. Es gibt, glaube ich, viele Kategorien, wo du sie reintun kannst. Ich finde, das ist auch das Schwierige, dass wir Menschen immer gerne in Kategorien denken. Eigentlich müssen wir mehr in Spektren denken.
Ja, aber es macht es eigentlich einfacher erstmal.
Deshalb machen wir es. Mhm. Gut, böse. Mhm. Und das Gehirn sagt, okay, ist gut, darfst du, ist böse, darfst du nicht. Mhm. So, das ist ja auch, dient ja auch dem Selbstschutz in dem Moment. Ich finde, es gibt halt diese Kategorien wie, es gibt ernsthafte Menschen, es gibt lustige, es gibt introvertierte, es gibt extrovertierte. Mhm. Witzigerweise halten mich extrem viele Menschen für extrovertiert, weil ich gerne auch nach außen gehe, liegt aber eher an meinem ADHS. Mhm. Aber eigentlich bin ich voll introvertiert. Ich mache so viel mit mir selber aus und ich beobachte so intensiv. Mhm. Das ist eigentlich ein Zeichen eines introvertierten Menschen. So. Mhm. Und was, wo du vollkommen recht hast, ist, ich spüre ja Menschen rein. Und wenn die jetzt zum Beispiel am Pferd sind, ich coach die am Pferd, die sind unfassbar schnell unterwegs, dann mache ich die noch schneller.
Also übertreiben?
Ich bringe sie noch mehr in dieses Übertriebene rein, damit sie das fühlbar machen, weil dieses Schnelle ist ja ihr Normalzustand.
Genau, fühlt sich nicht schnell an.
Und irgendwann wird es anstrengend und dann sage ich, wieso ist das anstrengend? Du bist doch schnell. Mach mal noch schneller. Und irgendwann merken die, wie anstrengend schnell ist. Und dann gehen die selber hin und sagen, boah, dann bleiben sie plötzlich stehen. Sag ich, okay, sag ich, jetzt genieß doch mal diesen Zustand. Mhm. Und jetzt beginn zu dosieren. Nimm ein paar Regler in die Hand und sag, ich werde ein bisschen schneller. Mhm. Und das sind die Spektren. Mhm. Mhm. Du musst nicht schnell oder langsam sein. Du musst schauen, welche Situation bedarf, wie beim Autofahren oder beim Galopp, welche Situation bedarf jetzt, welche Geschwindigkeit und welches Timing. Mhm. Und deshalb versuche ich sie nicht mit dem Gegenteil zu konfrontieren, sondern eigentlich sie noch mehr in ihre Art zu bringen, dass es ins Extreme geht.
Mhm. Damit und dann es ihnen bewusst wird.
Und dann wählen sie nämlich irgendwann selber diesen Weg, dass sie in dem Moment sagen, ich will jetzt aber mal stehen bleiben. Dann sage ich, ja, ist doch gut, bleib mal stehen. Und plötzlich sage ich, wie fühlst du dich denn jetzt? Mhm. Und dann kommt oftmals, was tut gerade gut? Mhm. Wie oft bleibst du denn im Leben stehen?
Aber das ist im Pferdetraining ähnlich. Habe ich ein Pferd, was rennen möchte, bremse ich es nicht, sondern ich lasse es noch laufen. Mhm. Und wenn es nicht mehr laufen will, muss es noch 2 Runden mehr laufen. Und ja, dann darf es stehen bleiben. Genau. Und dann sagst du, yippie, yay, ich darf stehen bleiben. Also ich mache ihnen das angenehm, was sie sollen und das unangenehm, was sie nicht sollen, anstatt sie dazu zu zwingen, weil das ist dann oft zu viel Druck. Ne? Das ist, glaube ich, ähnlich.
Das ist sehr ähnlich und ich denke mal, das ist ja zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Pferd so einen Zirkel reitet und das drängt, sage ich mal, ich mache links zurück, das drängt nach rechts weg. Die meisten würden jetzt sagen, okay, dann muss ich jetzt erst recht nach links abbiegen und ich werde eher wie du, ich würde sagen, lass es doch wegdrängen und arbeite es rechts. Dass du irgendwann denkst, oh, dieses Wegdrängen nach rechts ist aber irgendwie doof, weil da muss ich ja noch mehr machen. Mhm. Also wähle es irgendwann selber den Weg nach innen. Mhm. Und am Ende hast du viel weniger gegen Barrikaden angekämpft, sondern hast gesagt, okay, ich nehme deinen Schwung mit, eigentlich wie im Judo. Mhm. Ich habe mal Judo gemacht. Mhm. Du nimmst ja auch nicht die Energie und arbeitest dagegen, sondern du nimmst die Energie und und nimmst die mit und leitest die um. Und das ist eben das eigentlich das gleiche Prinzip. Ich nehme die Energie und sage, okay, dann machen wir noch mehr. Dann mache ich noch mehr. Und am Ende trifft das Pferd nämlich dann die Entscheidung. Und das ist wichtig im Coaching. Also, dass ich nicht die Entscheidung treffe für meinen Coachee, sondern dass der Coachee selber spürt, eigentlich ist das nicht der richtige Weg. Und ich dann sage, vielleicht dann guckt er mich mit großen Augen an, mein Coachee oder sie, und dann sage ich, fällt dir kein anderer Weg ein? Ich mache dir mal einen Vorschlag. Und dann bin ich dafür da, zu sagen, hey, versuch doch mal. Ne? Weil ich dann schon ein Mensch bin, wenn jemand bei mir ist, der soll auch schnell merken, dass sich Dinge ändern dürfen und können. Und natürlich könnte ich auch noch das langsamer machen. Bei manchen braucht es das, bei anderen sage ich, okay, ich erhöhe jetzt das Tempo. Ist ähnlich wie im Reiten. Du hast Pferde, die sich schnell entwickeln, du hast Pferde, die sich nicht schnell entwickeln. Und am Ende, bei allem, was Coaching angeht, ist es der eigene Wille, der dich entweder zu Veränderungen bringt oder nicht. Also ich kann coachen, bis der Arzt kommt, wenn derjenige sich nicht verändern will. Oder wenn ich in Gruppen bin, wo ich jetzt Leadership-Coaching zum Beispiel mache, das erste Satz ist, wenn ihr aus der Tür rausgeht, entscheidet ihr, ob ihr was ändert oder nicht. Ich kann euch Wege aufzeigen, aber ihr geht in die Welt raus und sagt, ich verändere es oder nicht. Das kann kein Coach der Welt leisten.
Da kommen wir natürlich zu einem Riesenthema, was vielleicht das Abschlussthema von unserer ersten Folge ist, ist Motivation. Gibt es ja die intrinsische und die externe. Vielleicht willst du da mal kurz was zu sagen.
Ja, genau. Es gibt die intrinsische Motivation, es gibt die extrinsische Motivation. Für mich persönlich, wo ich ja wirklich Leistungssportler bin, ist die intrinsische Motivation viel wichtiger. Denn wenn du selber nicht den Sinn darin erkennst und den Drang dazu hast, dich in eine Richtung zu bewegen, wirst du das ein paar Schritte tun, dann wirst du es eh sein lassen. Also am Ende des Tages musst du in dir selber suchen, will ich das wirklich? Und wenn du es wirklich willst, wirst du diese Schritte gehen. Da kommt zum Beispiel auch das Thema Motivation, Disziplin.
Vielleicht willst du einmal kurz in drei Sätzen simpel erklären, was es ist für Leute, die es noch nie gehört haben.
Also intrinsische Motivation ist der eigene Antrieb, sich in eine bestimmte Richtung bewegen zu wollen.
Also aus einem heraus, nicht von jemand anderem oder Geld oder ähnlichem.
Nee, genau, in dir selber. Gut, das kann durchaus auch die Motivation sein, ich will mehr Geld verdienen. So, das ist aber dann intrinsisch. Also Menschen haben, ich sag mal grob gesagt, um es jetzt nicht zu lange ausufern zu lassen, 4 Motivatoren in sich, die sie intrinsisch motivieren. Das erste ist Ego, ich will Erster sein. Denn die Menschen, die nur antreten, wenn sie wissen, ich kann hier Erster werden. Dabei sein ist alles never. Die würden sich nie intrinsisch motiviert fühlen. Zweiten ist haben wollen. Ich will das Glitzerding. Ja, so, das ist das, ich will, keine Ahnung, ich will den Pokal, ich will, da geht es gar nicht darum, Erster zu sein, da geht es darum, dieses Ding zu haben. Das sind so die Elstern, ja. Das ist auch ohne Bewertung, das sind einfach Charakterzüge. Das dritte ist Angst, wenn ich das tue oder unterlasse, passiert was ganz Schreckliches. Also tue ich es, egal wie schlimm es ist, bin aber vielleicht verkrampft, ich tue es oder ich unterlasse Dinge, auch aus Angst. Das ist ja bei dem ersten Mal im Ego auch so, entweder ich tue es oder ich unterlasse es, weil wenn ich die Erster werden kann, trete ich gar nicht an. Und das letzte ist Bequemlichkeit. Also bedeutet, habe ich jetzt gar keine Lust zu, ist natürlich intrinsische Motivation, auf der Couch liegen zu bleiben, ist auch eine intrinsische Motivation, oder zu merken, okay, wenn ich mich aber jetzt aktiviere, habe ich danach Ruhe. So, das heißt, das sind so die 4 Motivatoren, die intrinsisch da sind. Ich persönlich bin Ego und Bequemlichkeit. Ich würde nie antreten, wenn ich nicht, sage ich jetzt, nicht gewinnen könnte. Da ist natürlich die Sache, für mich persönlich kann ja ein Gewinn auch was anderes sein, wie jetzt die Außenwelt. Die Außenwelt ist vielleicht Erster zu sein. Für mich ist es, weil ich vorher nicht platziert war, in eine Platzierung zu reiten, ist für mich auch ein Gewinn.
Persönliche Ziele.
Genau, persönliche Ziele, die ganz klar zu sagen, das ist mein Ziel, da will ich hin. Das wäre Ego. Das ist mein Ziel zu verfolgen. Und das nächste ist, wenn ich da nicht hinkomme, ganz ehrlich, dann mache ich es mir lieber bequem. So, und so sind wir ein Mix aus diesen Motivatoren. Aber das sind intrinsische Motivatoren. Extrinsische ist vielleicht der Kumpel, der sagt, komm, lass uns ins Fitnessstudio gehen. Komm, du hast keine Lust, aber lass uns doch trotzdem reiten gehen. Funktioniert auch, ist auch manchmal wichtig, aber was, wenn der Kumpel plötzlich krank ist? Und deshalb ist die intrinsische Motivation so wichtig. Zu sagen, ja, ich genieße dass von außen auch noch so ein Push kommt, kann auch die Familie sein, die sagt, geh zum Reiten. Du bist heute gestresst, geh zum Reiten. Dann ist extrinsische Motivation, die eigentlich in dem Moment der intrinsischen zum Beispiel, ich würde lieber auf die Couch, entgegenwirkt, und wo man aber dann merkt, ich reite doch gerne. Okay, ich gehe dahin.
Was sagst du denn zum Thema Anerkennung und Geld? Ist das auch eher extern?
Nee, das ist intrinsisch.
Okay.
Also intrinsisch ist Anerkennung, ganz klar. Wir streben übrigens alle nach Anerkennung. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen dazugehören. Das ist Sicherheit. Jede Pferdeherde macht es vor. Man will dazugehören. Deshalb auch Pferde, die neu in die Herde kommen, die werden ja erstmal ausgestoßen. Ist bei uns Menschen übrigens auch so. Der Neue, der im Stall kommt, wird erstmal komisch angeguckt, den kennen wir ja nicht. Ist so, ja. Sag mal, bei uns jetzt ist sehr schnell, dass du dazugehörst. Aber auch wenn du in einem Unternehmen bist, kommt ein neuer Mitarbeiter, der geht halt nicht nach dem Job erstmal mit Kaffee trinken. Mhm. Den gucken wir uns erstmal an. So, das heißt, dann irgendwann nach einer Woche sind die Pferde dann auch in der Herde, weil sie halt normalerweise eine Gefahr oder eine Krankheit mitbringen können. Deshalb werden die erstmal ausgegrenzt. Also wir wollen dazugehören, anerkannt werden, damit wir dazugehören dürfen und uns sicher fühlen dürfen. Das ist der einzige Grund. Wissen wir nicht, bewusst, aber unser Unterbewusstsein macht das. So, und das Zweite, das Erste war Anerkennung, das Zweite war, wo waren wir jetzt gerade eben?
Gute Frage.
Anerkennung, dazugehören.
Anerkennung, Geld.
Ach, Geld, genau.
Und das Zweite, das ist natürlich in der heutigen Gesellschaft ein Riesenthema. Sprich,
ja.
Auch Dinge, die man sich kaufen kann, Statussymbole. Ne?
Absolut, absolut. Aber diese Statussymbole sind eigentlich wieder zu zeigen, man ist, wenn man will, dabei, ne?
Man hat was geleistet, man hat was geleistet.
Ne? Genau. Ist aber intrinsische Motivation, ist im Endeffekt, ist das ja wieder dieses Faktor Gier haben wollen. Mhm. Also erst ist Ego, zweite ist Gier, dritte ist Angst, vierte ist, Bequemlichkeit. Das wäre Faktor Gier.
Mhm.
Ich will das teure Auto fahren.
Mhm.
Ne? Das ist ja, hat ja nichts damit zu tun, ich will gewinnen. Mhm. Ich will einfach zeigen, wer ich bin.
Mhm.
Und das hat natürlich ganz viel mit hab mich doch gern, hab mich doch lieb, ich bin doch wer zu tun.
Mhm.
Ne? Und da ist auch immer spannend, wo kommt's her. Also ich zum Beispiel fahre ja auch einen Wagen, der ein bisschen mehr kostet. Mir macht der einfach total Spaß.
Mhm.
Ich bin so ein lustorientierter Mensch. Ich mache Sachen, wo ich Bock drauf habe. Der macht mir Spaß. Aber, und das war die erste Frage auch wieder von dir, ich könnte jederzeit das Ding verkaufen. Rostigen VW Käfer fahren wir auch fein mit mir.
Mhm.
Aber der macht mir halt Spaß.
Ja.
Ne, so, und das ist halt die Frage, dieses Geld, wie wichtig ist das? Ermöglicht manche Dinge, kommt aber eigentlich eher aus dem Motivation Gier. Und wirklich bitte, bitte nicht bewerten. Das ist einfach ein Wort für etwas, für einen Prozess, den wir durchlaufen.
Mhm.
Und das ist, oder für eine intrinsische Motivation, die wir haben.
Mhm.
Ist nicht gut, ist nicht schlecht, ist so.
Mhm.
Kann auch jeder mal bei sich prüfen.
Dann interessieren mich noch zwei Sachen in deiner deutschen Vita. Du sagst ADHS.
Mhm.
Ich persönlich bin auch ein sehr aktiver Mensch.
Mhm. Mhm.
Aber ich habe dadurch auch sehr viel Energie. Was würdest du sagen, ist es eine Stärke oder eine Schwäche von dir? Oder wofür war es gut für dich?
Also zum einen ist spannend, ist er im Erwachsenenalter diagnostiziert worden bei mir.
Ja. Ja.
Weil ich festgestellt habe, ich unheimlich viele Dinge vergesse, die mir nicht wichtig sind. Intrinsische Motivation.
Wahrscheinlich auch, weil du sehr viel im Kopf hast, gleichzeitig.
Ja, genau, das ist so. Ich finde, gerade Menschen mit ADHS, die haben eine Riesenstärke, die laufen vorweg. Das sind die, die morgens aufstehen und sagen, ich muss mich bewegen. Das sind die, die Menschen mitziehen. Das sind die, die Menschen begeistern. Das sind die, die Inspiration sehen, wo niemand sonst das sieht. Also ich sehe, wenn ich laufe, diesen Kaugummi, der in Herzform am Boden ist. Da rennen andere Leute drüber weg. Ich sehe den. Zack, mach ein Foto, schick's raus und dann fühlen sich wieder Menschen inspiriert. Also ich finde, da ist sehr, sehr viel Positives dran. Wie jeder Charakter gibt es auch für andere Menschen negative Sachen. Ich kann ganz schlecht Konzepte schreiben. Also wenn ich ein Konzept schreiben muss, ganz ehrlich, die erste Seite sieht noch gut aus, die zweite hat schon komische Überschriften, die dritte ufert aus, die vierte ist gar nicht mehr vorhanden.
Mhm.
Also mich so für etwas zu konzentrieren, was mich nicht interessiert, ganz schlecht.
Mhm.
Aber ich kann mich hyperfokussieren in Dingen, die mich interessieren.
Mhm.
Also da bin ich völlig in meinem Tunnel, dann brenne ich, dann gehe ich. Und das ist für mich, ich bin froh, dass ich so bin, weil meine Welt ist bunter.
Mhm. Und du hast viel Energie.
Ja. Also ich bin ja keiner, der auf der Couch steht. Ich reite, ich mache Bodybuilding, ich habe meine Werbeagentur, ich mache mein Coaching, ich mache so viele Dinge. Ich mache Bodybuilding, ich gehe auf die Bühne im Bodybuilding, ich habe Ernährungspläne, ich finde es super.
Cool.
Wo andere sagen, wie kannst du das machen in einem Leben? Ich mache für Ernstes das noch alles.
Mhm.
Mir macht das voll Spaß, ich finde das super.
Sehr schön.
Aber ich habe auch das Bewusstsein zu sagen, aber jetzt ist ein Moment, jetzt kippt's, jetzt muss ich mich rausnehmen. Und das kann ich dann auch sehr gut.
Mhm. Sehr schön. Und Riesenthema, hast du auch angesprochen, du hattest einen Burnout.
Ja.
Im Endeffekt war es ja wahrscheinlich ein Warnschuss deines Körpers, du musst etwas ändern.
Mhm.
Also was würdest du in Retro-Perspektiv sagen, was war dein Learning daraus?
Also ich bin durch meine Kindheit, durch die Scheidung meiner Eltern sehr darauf trainiert geworden, zu funktionieren, damit das System Familie funktioniert.
Mhm.
Weil ich war mit meiner Mama alleine. Was alleinerziehende Mütter leisten, weiß, glaube ich, heutzutage Gott sei Dank jeder. Und wenn ich aus der Reihe getanzt wäre, hätten wir nicht überlebt. Also wir hatten teilweise so wenig Geld, dass meine Mutter sich Blut hat abnehmen lassen, damit wir was einkaufen konnten für 50 Mark, weil mein Vater keinen Unterhalt bezahlt hat und meine Mutter schon Nachtdienste geschoben hat, damit sie bei mir sein konnte. Also es war wirklich hart. Ich habe es aber nicht als hart empfunden. Und so funktioniert halt Leben. Als Kind, so funktioniert Leben. Und entsprechend war ich total funktional. Mein Burnout ist dadurch überhaupt gekommen, dass ich mit meinem Mann zusammen die Agentur gegründet habe. Jetzt muss man wissen, ich bin ja kein Grafiker. Also habe ich alles gemacht, wo die Lücke war. Ich hab geschminkt bei Fotoshootings, ich habe getextet, ich habe teilweise mit Druckereien telefoniert, hatte keine Ahnung, aber ich kann das. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben in meinem Leben, bin auf Bühnen gewesen, hab gesungen und habe Lesungen gemacht, weil ich es kann. Ich kann sowas. So. Aber es hat irgendwann dazu geführt, dass ich mich selber komplett verloren habe, weil ich nur noch funktional war. Was habe ich daraus gelernt? Also ich habe erstmals erkannt, weil ich nicht mehr das Jahr wusste, in dem ich lebe. Also ich musste diesen Bogen, diesen Amnesiebogen ausfüllen Amnesiebogen ausfüllen und dann musste ich das Datum unten reinschreiben und den Tag wusste ich, aber ich wusste das Jahr nicht. Es kam nicht in meinen Kopf, wie so eine Vokabel, die man vergisst. Und dann dachte ich, jetzt ist aber doof. Und ich bin vorher eine halbe Stunde Auto gefahren, also ich bin praktisch, habe auf das Straßenschild geguckt, habe runtergeguckt, habe hochgeguckt, war eine halbe Stunde weiter. Für mich war es runter und hochgucken und da habe ich gesagt, ich muss was tun. Bin zu der Therapeutin, der ich sehr dankbar bin, deshalb bin ich auch Coach heutzutage wegen ihr. Und da habe ich halt dann gemerkt, ich weiß ja noch nicht mal das Jahr, in dem wir leben, das war echt hart. Also das war für mich heftig. Und mein Learning daraus war, mehr eben wieder mich zu fühlen, auf mich zu achten, dass es egal ist, was in dem Moment auch mein Mann denkt. Wir sind immer noch verheiratet, wir sind jetzt 25 Jahre dieses Jahr verheiratet, alles gut, der ist mit mir auch da durchgegangen, was ja auch was fordert. Also ich war relativ schnell wieder klar, was ich will. Ich habe mich trotzdem ein Jahr rausgenommen, habe mit Pferden gearbeitet.
Würdest du sagen, da war dein Akku leer?
Voll. Ja. Ja, der falsche Akku war voll. Also ich sag mal, ich war auf einem Akku bin ich ja voll gelaufen, funktional. Mhm. Ich war wie so ein Duracell-Häschen. Ich konnte das alles. Ging mir so, aber ich war irgendwann emotional, war ich irgendwie nicht mehr fühlend. Also ich habe weder Freude noch Trauer gefühlt. Mhm. Dann habe ich eine Panikattacke auf dem Feld bekommen, wo ich gedacht habe, jetzt entgleitet hier alles. Und am Ende war es dieses wieder sich selber annehmen, bewusst werden, was bin ich denn überhaupt, was sind meine Bedürfnisse, also das ist Bedürfnisebene, auf die ich mich dann konzentriert habe und dann auch gesagt, nee, ich nehme mich jetzt ein Jahr raus, ich mache jetzt nur, was mir Freude macht. Trägt nicht jede Partnerschaft, trägt auch nicht jeder Job, bei uns ging es gerade so, weil ich Vertriebler bin auch bei uns, also das war schon ein hartes Jahr, aber ich habe gewusst, sonst bin ich ja ganz platt. Es geht nicht. Ne? Und darüber habe ich halt auch gemerkt, wie viel mir die Pferde beibringen. Mhm. Also die Pferde haben mir extrem viel beigebracht.
Ja, sehr cool. Mich selber. Ja, da kommen wir auf jeden Fall in der zweiten Folge genau drauf. Dann noch eine. Hast du besondere Persönlichkeiten oder Menschen, die dich positiv wie negativ geprägt haben? Also ich frage das immer bei Pferden, bei den Trainern, aber bei dir?
Ich muss gerade überlegen. Also ich glaube, meine Mutter, meine Mama war da ein ganz großer Punkt in meinem Leben, weil die mir gezeigt hat, egal wie schlimm es ist, du überlebst. Ist für mich wichtig. Auch heutzutage, wenn irgendwas ganz schief läuft, kann ich auch jedem nur empfehlen, macht ein Worst-Case-Szenario. So schlimm ist es gar nicht. Wir sind in Deutschland abgesichert sozial, auch wenn wir einen Job verlieren. Ja, also solange ich noch ein Dach über dem Kopf habe, solange ich noch atme und gesund bin, geht eigentlich immer irgendwas. Das war das. Die hat mich sehr, sehr geprägt. Dann mein Sohn. Riesengroßer Anteil für mich in meinem Leben, weil der ähnlich wie ich totaler Abenteurer ist, freiheitsliebender Mensch und mir einfach gezeigt hat, Mama, ist doch egal, machen wir jetzt einfach mal. Also es war ganz toll für mich. Dann habe ich ein Pferd gehabt, das mich sehr geprägt hat. Das liebe Bärchen habe ich für die EWU damals die Pleasure Tussi geschrieben. Mhm. Bei dem habe ich viel gelernt, weil ich habe auf einem durchgehenden Pferd reiten gelernt, da habe ich viel mit Angst über mich gelernt. Mhm. Mein Tanztrainer hat mir sehr viel gegeben, weil der, sag ich mal so, dieses andere in mir immer gesehen hat, als nicht so dieses Mainstreamige. Mein Mann bringt mich oftmals zur Ruhe, der ist halt eher der Rationale. Ich glaube, mein Sohn hat mich sehr geprägt. Also am Ende des Tages, glaube ich, war es meine Mutter und mein Sohn, die mich extrem, mein Sohn inspirierend und meine Mutter eher in diesem, alles wird gut.
Als Optimismus. Ja,
obwohl sie eigentlich gar kein optimistischer Mensch war, spannenderweise. Sie war eher pessimistisch, wo sie vor 3 oder 4 Jahren gegangen ist. Die war eine Kämpferin vor dem Herrn. Und da habe ich auch so gelernt, für manche Dinge wirklich zu kämpfen, weil es das lohnt sich einfach dann, diese Dinge auch in seinem Leben zu halten. Ne? Mhm. Also das waren so Persönlichkeiten, wo ich sagen würde, die mir jetzt so ad hoc einfallen.
Ja, sehr schön.
Aber Pferd ist auch dabei.
Ja, sehr schön. Und was wolltest du als Kind immer werden? Was war dein
Archäologin.
Traum? Und was würdest du dem Kind heute sagen, was bist du geworden?
Auch eine Archäologin, weil ich in den Menschen buddel.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das ist das perfekte Abschlusswort für den ersten Teil. Vielen Dank.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.